Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, ist FDM für Serienproduktion geeignet. Das ist eine Interviewfolge, da freue ich mich ganz besonders drauf und wir werden in dieser Folge wirklich alle Blickwinkel in Betracht ziehen, um diese Frage auch beantworten zu können. Also egal, ob Sie selbst aus der 3D-Druckbranche sind, Ihre eigene Meinung haben oder gespannt auf das Interview sind, bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn ich spreche mit jemand, der auch Kunde bei uns ist, der das Thema vollkommen durchdrungen hat und wie kein anderer bezogen auf Automatisierung, Anzahl der Teile und Umsatz, wie auch Gewinn, hier nicht seine Meinung, sondern ganz klar Erfahrung mitgeben kann. Also dranbleiben lohnt sich. Und mein Interviewpartner ist Eduard Siemens von Evoke. Eduard, du grinst richtig. Freue mich richtig, dass du da bist.
Ja, hallo.
Stell dich doch mal in ein, zwei Sätzen doch bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du damals gemacht?
Vielen Dank, Johannes, für die tolle Einleitung. Ich bin Eduard Siemens, glücklicher Familienvater von zwei Jungs, glücklicher Ehemann und der Geschäftsführer der Firma Evoke GmbH und Co. KG. Mhm. Evoke ist ganz klassisch Lohnfertiger im 3D-Druckbereich. Wir sind 3D-Druckdienstleister und beraten unsere Kunden zu den Fragen rund ums den Bereich 3D-Druck.
Genau. Okay. Also danke für deine Vorstellung. Jetzt bevor wir einmal in das Thema 3D-Druck und Serienfertigung gehen, hast du mir ein paar Zahlen, um erstmal beweisen zu können, dass du da was machst in dem Fall, ne?
Natürlich.
Also das Beste ist ja immer, der Beweis zu bringen und ich weiß da schon vieles, aber vielleicht kannst du mal drauf eingehen, wie viele Tonnen ihr so verarbeitet, wie viel Drucker ihr habt. Vielleicht hast du ein paar Zahlen, die du mir geben kannst.
Natürlich. In erster Linie verarbeiten wir hauptsächlich Filament. Wir haben FDM-Maschinen. Wir haben zu Höchstzeiten 90 Maschinen im Einsatz gehabt, viele automatisiert, wenige nicht automatisiert. Gerade die größeren Maschinen waren bei uns nicht automatisiert. Umsatz an Tonnen, das waren 1,3 Tonnen pro Monat. Das konnten unsere Maschinen ganz, ganz problemfrei fertigen. Mhm. Und je nachdem, wie die Maschinen eingestellt sind, konnte man mal mehr, mal weniger fertigen. Das ist gar kein Thema, ne? Und unsere Unternehmung, wir sind da zu dritt, wir sind drei Mitarbeiter. Wir haben eine hervorragende Dame in der Qualitätssicherung und in der Nacharbeit. Wir haben einen hervorragenden Techniker an den Maschinen, der mir dann bei den Projekten aushilft. Und meine kleine Wenigkeit, die dann sich um die Aufträge kümmert, genau.
Okay, also 90 Drucker hast du gesagt, 1,3 Tonnen im Monat. Die meisten sind automatisiert. Wenn du von größeren Druckern sprichst, was sind das für welche von der Größe her jetzt hat Bauvolumen?
Genau, um jetzt keine Werbung zu machen, wir haben eine Bicwrap G2.
Okay.
Die hat ein Bauvolumen von 1 Meter, 50 Zentimeter, 50 Zentimeter dann in die Höhe. Und wir haben 6 Retrix. Das sind spanische Maschinen, die man dann selber aufbauen darf. Als Kit kauft man die ein und die ganze Elektronik und Software muss dann im eigenen Haus entwickelt und installiert werden. Genau.
Wie viele Kisten von Bauteilen hast du dann da so? Was sind das für, wie viele Kisten sind das bei 1,3 Tonnen im Monat?
Ja, Johannes, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen. Wir haben aufgehört, die Kisten zu zählen. Wir zählen nur noch Transporter. Das sind schon sehr, sehr viele Kisten. Wir haben jetzt in den letzten 3,5 Jahren, man bedenkt, wir sind mit einer Maschine auf dem Dachboden angefangen. Wir haben jetzt knapp 500.000 Teile gefertigt, nur mit FDM.
Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Und ich habe auch die Teile gesehen und ich sehe auch immer wieder, du schickst mir ab und zu mal auch so Fotos, was an Kisten denn so rausgeht,
ja.
Und so weiter. Das sind nicht nur kleine Teile, die so jetzt Daumengröße haben, sondern es sind auch manchmal Teile, die sind, ich sag mal, so fast so groß wie ein Bierkasten manchmal, ne?
Richtig.
Oder eine etwas größere Schuhschachtel. So in dem Fall. Also es sind nicht immer nur kleine Teile, sondern es sind auch große Teile, die auch einiges an Volumen mitbringen zum Drucken. Ja. Und das sind jetzt einfach nicht frei erfundene Dinge, sondern du hast mir das auch nachgewiesen auf deinem Dashboard, weil die Automatisierung, du trackst die Sachen mit. Du siehst das Ganze, du hast das Ganze automatisiert, da können wir nachher mal noch kurz drüber reden, woher du da eigentlich kommst, weil das ganze Thema Produktion ja ein Riesenthema auch aus deiner
Richtig.
Vergangenheit ist, ne?
Ja.
Ja, genau. Und natürlich, wir haben dir auch zweimal den Award verleihen können, da warst du auch ganz stolz damals,
Ja.
ne? Den Silbernen Award.
Ja, da sind mir auch die Tränen geflossen, als ich den dankend angenommen habe. Richtig.
Es war ein geiler Moment, weil da kannst du vielleicht nachher noch kurz drauf eingehen, wie das damals am Anfang war und wie du dein Unternehmen dann entwickelt hast und wie du da vorangekommen bist. Das war also wirklich eine starke, starke Sache. Ich bin da auch selber sehr stolz drauf, dass du doch zu Gas gegeben hast, ne? Mal zur nächsten Frage. Wie kam es dazu, dass du heute von diesen Zahlen jetzt auch berichten kannst? Also vielleicht kannst du da mal noch kurz drauf eingehen.
Genau. Ich ruder ein bisschen zurück, damit man versteht, den Hintergrund von uns, von meinem persönlichen Werdegang mitbekommt. Nach dem Abitur wusste ich nicht richtig, was ich machen sollte, habe dann mich für eine Lehre entschieden und bin gelernter Chemikant, habe dann auch hervorragend die Ausbildung abgeschlossen. Die dauert in der Regel 3,5 Jahre. Johannes, du, ich habe es dir gezeigt, die haben wir auf 2,5 Jahre verkürzt und im letzten Ausbildungsjahr habe ich eine Sondervereinbarung in einem Konzern bekommen, was auch sehr, sehr unüblich ist und war dann voll integriertes Produktionsmitglied und habe dann einfach verstanden, chemische Industrie, Industrie in der Großfertigung, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, das macht mir Freude und habe dann neben meinem Hauptberuf in der Vollkonti-Schicht habe dann mein Studium begonnen zum Produktionsingenieur Schwerpunkt, Wirtschaftsingenieur Schwerpunkt Produktionstechnik. Genau.
Und da ist auch so dieses Thema menschenzentrierte Produktion. Das ist immer wieder so ein Stichwort, was du da sagst.
Richtig, menschenzentrierte Produktion. Was meine ich damit? Ich finde es schlimm, wenn der Mensch am Ende nur noch eine Zahl auf dem Blatt Papier, in der Kalkulation, im Controlling ist und er nur noch zum Mittel, zum Zweck verwendet wird, weil der Unternehmer seine Prozesse nicht automatisieren will und willentlich die Menschen verheizt. Na, und diesen Anspruch habe ich dann, ich habe das gesehen, wir waren auch ich war 6 Monate bei der Sleep ID, wir haben für IKEA Kisten und Decken gefertigt. Wir haben da zwei Standorte in der Ukraine betreut. Und was da natürlich mit den Menschen ja, unter der Hand passiert, das ist jenseits von Gut und Böse. Ne? Ne? Dass die dann 6 Stunden, 6 Tage die Woche, 12 Stunden arbeiten müssen, weil sie das Personal nicht bekommen, weil die Maschinen laufen müssen, weil die Stückzahlen erfüllt werden müssen. Ansonsten wird man sanktioniert von IKEA. Ja? Man hat ja Verträge. Und man sitzt hier bequem in Deutschland im Office, hat keinen Bezug zu den Mitarbeitern. Und wenn man dann vor Ort war und die Menschen sich angeschaut hat, dann hat das einen schon betroffen, ja.
Ja. Und das war ja bestimmt auch so der Grund, dass du gesagt hast, wenn du noch mal was mit Sachen Produktion machst, willst du es anders machen, es
Genau.
besser machen, ne, in dem Fall. Und wie bist du denn dann zum 3D-Druck gekommen? Wie war so die Geschichte dann?
Genau, 3D-Druck kannte ich gar nicht. 3D-Druck war für mich Ende 2020 ein Thema, nachdem man irgendwie hat sich das 3D-Druck ist ja meines Wissens salonfähig seit 2010, 2011, wo dann im Groben die Patente dann alle ein bisschen lockerer wurden und die Leute dann am Ausprobieren waren. Dann bin ich darauf gestoßen, hab dann einfach geguckt, okay, welche Maschinen gibt es? Welche Maschine möchte ich mir zum Anfang kaufen? Bin dann auf Prusa gestoßen, habe mir dann im Dezember 2020 eine Prusa-Maschine als Kit gekauft, habe die dann zusammenbauen dürfen. Und dann fand ich das genial, dass man aus dem Nichts Teile fertigen darf. Und so ist das dann auch entstanden mit der Idee. Dann ging das ganz schnell alles. Ne? Und dann habe ich gesehen, okay, als Production Specialist bei der Firma Kulimeter durfte man sich dann einigen und dann habe ich mir sagen lassen, hey Eduard, das, was ich für andere mache, das kann man auch für sich selbst machen. Dann sind wir 2021 Januar komplett in die All-In gegangen, mit all den Verpflichtungen, die man als Familienvater hat. Kinder, Frau, Haus und dann das ganze Umfeld. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit
Das glaube
tatsächlich.
ich dir. Ja, das war ja auch so der Zeitpunkt, wo wir uns dann ja auch getroffen hatten,
Genau.
in dem Fall. Und Du hast mir auch mal Bilder per WhatsApp geschickt, wie du damals da in dieser Dachschräge dort oben
Ja.
auch gesessen bist. Ja, das kann man ja auch
Ja,
wirklich so
richtig.
sagen, ne? Und du hast auch großartig was daraus gemacht in dem Fall, ne? Jetzt haben wir natürlich auch eins gemacht. Du hast vor dieser Podcast-Folge, die wir jetzt aufgenommen haben oder die wir jetzt gerade aufnehmen, hast ja auch einen LinkedIn-Post gemacht mit der Frage, ist FDM für Serienproduktion geeignet? Was kann man denn da verantworten? Also,
Ja, das war ein ganz spannendes Thema. Ich habe dann irgendwann aufgehört, finale Fragen zu stellen, die man nur mit Ja und Nein beantworten darf. Dann habe ich gelernt, offene Fragen zu stellen. Ist FDM für die Serienproduktion geeignet? Und da fängt ja schon das Verständnis in der Frage an. Ja, ist FDM eine Serienproduktion-Type? Oder darf FDM als Serienproduktionstype gesehen werden? Oder ist FDM für die Serienproduktion ergänzend da, ja, dass man da, dass diese Technologie da unterstützend unter die Arme greift. Und je nachdem, wer wie was verstanden hat, gab es dann auch unterschiedliche Antworten.
Also ich habe mir ein paar so Zitate rausgeholt, ne?
Gerne,
Ich möchte
gerne.
jetzt aber auch keine nennen, in dem Fall, sondern ich glaube, die meisten haben einfach gesagt, es geht nicht,
Richtig.
ne? Ich glaube auch, das sind die meisten, die es auch noch nie ausprobiert haben. Es kam natürlich auch viel Zustimmung. Aber eines ist ganz klar herauszusehen, jetzt bei all denen, die ein bisschen mehr Verständnis davon haben, wissen einfach, es ist abhängig von der Anwendung, abhängig von dem Anwendungsfall, von den Bedingungen, die dahinter stecken und so weiter. Man kann es jetzt nicht auf eines pauschal zurückziehen, ne?
Korrekt. Also ich durfte drei Gruppen identifizieren. Ich durfte die Experten identifizieren, die einfach genau das in Abhängigkeit gezogen haben. Das muss dann bauteilnah geprüft werden. Ist das geeignet oder eben nicht? Dann gab es diejenigen, die mit FDM nichts zu tun haben und auch diese Technologie als Hobbytechnologie abstempeln. Und ganz viel Zuspruch haben wir von Mitstreiter, FDM-Mitstreiter, die eigene Printfarm bekommen haben. Die haben gesagt, natürlich ist das möglich. Wir machen ja nichts anderes. Klar bestellte eine Kunde 1000 Teile und für ihn war es das für das ganze Jahr. Aber wir machen das ja jeden einzelnen Tag und unsere Maschinen laufen ja jeden einzelnen Tag und wir verdienen so unser Geld und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und das ist das, was wir auch nach außen kommunizieren dürfen und wollen.
Du hast mir auch einige Bilder gezeigt
Ja.
von deiner Fertigung und das sieht auch sehr nach Serienproduktion aus. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt ein paar Drucker hast, haben wir ja am Anfang schon gesagt, wo du ein bisschen was machst, sondern da läuft richtig was durch bei dir.
Ja.
Also als ich das gesehen habe und du hast es auch softwaretechnisch und so weiter auch alles abgestimmt, da können wir nachher noch ein, zwei Punkte vielleicht ansprechen, was du auch gerne sagen
Gerne.
möchtest in dem Fall. Aber warum glaubst du, sehen viele FDM nicht als serientauglich und was ist eigentlich die Wahrheit dahinter?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde ist jedes einzelne Teil, was qualifiziert, von vornherein qualifiziert ist, für die FDM-Serien tauglich. Da muss aber der Kunde oder derjenige, der ein gewisses Anliegen hat, auch offen der Technologie gegenüber sein und auch der Beratung offen sein, ja? Weil wenn wir dann mit einer konkreten Anfrage bekommen und dann sagen, hier so und so sieht das Teil aus und wir dann auch Optimierungen vornehmen möchten, dann muss das auch willentlich auch von Seiten des Kunden passieren, weil wenn wir keine Zustimmung bekommen, dann kann auch nichts passieren, ja.
Also Vertrauen in die Technologie, so kennt man seine Anwendung.
Richtig.
Und wenn man es mal einfach sagt, so geistige Flexibilität fehlt vielen auch, so diese verhärtete Denkstruktur, die dahinter steckt.
Genau, weil wenn der Kunde dann tatsächlich merkt, um jetzt einfach ein Beispiel zu nennen, ich greife da jetzt ein bisschen vor, wir haben Kartoffelkegel gedruckt. Kartoffelkegel, was ist das? Es gibt Anlagen, einmal im Jahr dürfen Kartoffeln halbiert werden für die Landwirte und die werden als Setzlinge platziert. Und diese Maschine, die die Kartoffeln halbieren, da laufen die Kartoffeln in so Fugen und die Fugen bilden dann die Kegel, wo die Kartoffeln dann geführt werden und dann unter Messer kommen. Und ursprünglich sind diese Teile in Spritzguss. Und man hat ja ganz normal auch Verschleiß, weil nicht nur eine Kartoffel auch mal geschnitten werden darf, sondern auch Steine. Und die Wellen dann auseinandergehen, die Gespritzgussteile, die dann nur gesteckt, zum Teil geklebt sind, dann aufplatzen und so weiter. Und dann hat man Stillstand und verliert dann in mehreren Minuten Tonnen an Durchsatz. Da kam der Kunde auf mich zu und hat gesagt, können wir da was ändern? Das Ersatzteil, der volle Kegel kostet 21 Euro. Wir haben uns das angeschaut. Wir sind in der Lage, die für 11 Euro zu fertigen. Und man hatte auf einmal sehr, sehr viele neue Vorteile gewonnen. Dadurch, dass die Kartoffelkegel nicht mehr gesteckt werden mussten, sondern auf die Welle fest stramm durchgezogen wurden und nicht halbiert waren, war die Welle deutlich stabiler. Dass, wenn ein Stein durchgegangen ist, die Wellen sich nicht verbogen haben. Man hatte in diesem Jahr keine Störung aufgrund der Kegel gehabt und weil Steine irgendwie, sondern das waren dann mechanische Probleme am Motor, an der Kette. Aber diesmal, das war das erste Jahr, an dem sie im Rekordgeschwindigkeit 5000 Tonnen Kartoffeln geschnitten haben und das anhand der Kegel.
Wahnsinn. Und
Ja.
diese Kegel habt ihr gedruckt und im Vorfeld genau geprüft, wie ihr das im Endeffekt macht.
Richtig. Und das Besondere ist, die Kegel haben wir in PLA gedruckt.
Hater würden dem Ganzen jetzt wiederum nicht glauben. Ja? Also, ihr habt den PLA gedruckt, die sind heute noch im
Die
Einsatz.
sind heute noch im Einsatz, die werden auch morgen noch im Einsatz
Ja,
sein. Und
da gibt es auch eine tolle Pressemeldung von dir. Also jeder, der
richtig.
das nachgoogeln möchte, da gibt es eine Pressemeldung. Die Pressemeldung heißt, glaube ich, irgendwie so viel, was hat 3D-Druck mit einer Kartoffel zu tun? Also die Überschrift, die triggert natürlich, absolut. In dem Fall, aber danke, dass du die Anwendung da auch jetzt so speziell mit uns doch auch teilen konntest. Ne?
Gerne.
Jetzt, wie definierst du denn eine Serie im 3D-Druck für FDM? Wie siehst du das denn?
Ja, für mich ist Serienfertigung auch eine Definitionssache. Ja? Wenn man jetzt nach Wikipedia geht, ist eine Serie schon ab Stückzahl 2. Und für mich ist eine Serienfertigung, wenn der Prozess wiederholbar ist und je nachdem, wenn man jetzt die Teile in den Vordergrund stellt, dann ist das eine Sache. Wenn man den Prozess in den Vordergrund stellt, dass man den Prozess immer wiederholt und es unabhängig ist von dem Output, was wir rausmachen. Das ist ja der charmante Vorteil an 3D-Druck. Wir sind nicht von einem spezifischen Produkt abhängig. Wenn ich sage, wir drucken Sterne und dann drucken wir Dreiecke und dann drucken wir Vierecke, das ist für den Drucker komplett egal. Und wenn wir dann sagen, wir fertigen Teile und bezieht das dann auf den 3D-Drucker, wo der Prozess eigentlich der identische ist, für mich ist das die Serienfertigung im FDM 3D-Druck.
Ja, weil es gibt ja auch Teile, die haben eine ganz besondere Geometrie, die lassen sich aber genauso toll in Serie drucken wie ein Bauteil, was nur ein Zylinder ist
Genau
im
richtig.
FDM. Und da hast du mir auch schon viele Bauteile auch durchaus gezeigt, wo du durchaus sagst, ja, natürlich, wir packen es da drauf und dann, weil der Drucker es einfach kann und macht, schlussendlich. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe das Thema auch etwas genauer recherchiert. Es steht im Internet auch sehr viel Müll über Serienfertigung im 3D-Druck, weil zwei Dinge nicht betrachtet werden. Erstens die Technologie und zweitens, was für eine Anwendung steckt dahinter.
Richtig.
Na, wenn die zwei Dinge richtig kommuniziert werden und qualifiziert werden, dann kann man schon eine Aussage treffen, ob Serienfertigung in dem Fall Sinn macht und wie man eine Serie halt auch von der Stückzahl definiert. Weil ihr habt auch immer wieder mal Tausender Serien, 500er Serien, auch mal nur 100er Serien. Was ist so die größte Serie, die ihr hattet bisher?
Ein einziges Bauteil 10.000 Mal, das war die größte Serie, die wir gefertigt haben.
Okay, die hast du in 2 Tagen fertig gehabt, oder?
Ja, drei.
Drei. Es ist so absurd, wenn man weiß, wie deine Automatisierung dort in der Firma sozusagen ja, zusammengebaut und definiert worden ist, um wie das alles läuft. Na, du
Genau.
hast da in Spitzenzeiten 90 kleine Helfer gehabt, die einfach einen verdammt guten Job gemacht haben.
Richtig.
Ja, Welche Bauteile sind denn für FDM in Serie geeignet? Wir hatten es ganz kurz gesagt, du hast dieses Kartoffelthema gebracht, aber kann man das ein bisschen festmachen, so ein paar Größen, wo du sagst, du hast ja so einen Blick irgendwie drauf oder so?
Ja. Es gibt Dinge, die funktionieren und andere, die funktionieren eben nicht. Das weiß man recht früh. Und wenn man die Bauteile sich anschaut und jetzt rückblickend auf die 3,5 Jahre, wissen wir auf jeden Fall, dass FDM-Teile meistens maßgeschneiderte FDM-Lösungen on demand sind, also auf Bedarf. Und im Schnitt benötigt ein Bauteil 6,5 Stunden. Das ist so der gute Schnitt für ein Bauteil. Jetzt bei uns nach 500.000 Teile können wir das eigentlich auch gerne so sagen. 6,5 Stunden. Und dementsprechend muss dann auch alles drumherum so ausgelegt werden, dass die Maschinen kontinuierlich durchlaufen können.
Ne? Ja, genau. Okay, aber dass du jetzt so eine ganz spezielle Blickweise hast, sagst du, dieses Bauteil ist geeignet oder nicht, das machst du voll abhängig von der Anwendung, wie der Kunde auf dich zukommt.
Genau. Was für mich im Endeffekt auch entscheidend ist, wie viel Arbeit haben wir auch mit Teilen. Ne? Mhm. Weil wir sind ja auch limitiert an Menschenkraft und wie ich dann schon gesagt habe, menschenorientierte Produktion bedeutet auch, dass die Maschinen für den Menschen arbeiten und nicht genau andersrum. Wenn Teile nicht intelligent gedruckt werden und man, nehmen wir mal an, wir haben eine Druckzeit von 3 Stunden und wir müssen 2 Stunden das Teil nacharbeiten, das ist dann nicht zielführend.
Absolut, ja.
Genau. Ja. Und so werden dann halt Aufträge qualifiziert und bewertet und Teile auch potenziell auch angepasst.
Ja. Was mir aber extrem noch auffällt, das ist vielleicht eine Frage, die ich jetzt auch gerne noch zwischen reinschiebe hier, ist, du hast vorhin gesagt, ihr seid hauptsächlich die Fertiger, aber du berätst auch viel,
richtig,
merke ich. Und was ganz oft falsch verstanden wird, ist, ja, da ist so ein Fertiger, der guckt halt, dass das Ganze hier fertig gemacht wird und erstellt wird, aber Beratung muss dann for free sein, weil man kriegt ja den Auftrag. Da hast du eine ganz andere Meinung dazu natürlich. Und vielleicht kannst du da mal ganz kurz ein paar Punkte noch dazu sagen.
Gerne. Unsere Kunden, die richtig erfolgreich mit den Teilen sind, die wir für sie fertigen, die wurden alle durchqualifiziert und durchberaten. Das heißt, der Kunde kam gezielt mit einer Anfrage, mit einer Beratungsanfrage. Ist das geeignet? Dieses Problem haben wir, diese Anwendung wollen wir lösen. Und man hat sich das Thema angeschaut. Man hat mehrere Iterationen natürlich. Das muss man sich auch erarbeiten. Das ist nicht nur Know-how. Das sind auch verschiedene Schritte, die man an das Bauteil herangeht. Man entwickelt das Bauteil, man passt es an und dann funktioniert es hin und wieder nicht. Dann muss man wieder neue Gedankenansätze verfolgen. Und wenn dann ein Ergebnis rauskommt, was den Kunden weiterbringt, die bestellen dann wieder und wieder und kommen dann auch mit neuen Herausforderungen wieder zurück. Und die Kunden, die dann im Endeffekt uns nur als Lohnfertiger betrachten und eine Bestellung für 100 Euro, für 200 Euro platzieren, um einfach nur einen Preisvergleich zu bekommen, weil wir den Preisvergleich gewonnen haben, den können wir halt in dem Bereich nur mit preiswerten Teilen dienen. Und für den Kunden ist das leider schade, weil er kein nachhaltiges Geschäft anstrebt, weil es kann passieren, wir sind auch an unseren Kapazitätsgrenzen. Und wenn der Kunde dann doch seine 5 Teile gedruckt haben möchte und der den Luxus des 3D-Drucks in Anspruch nehmen will, dass er einfach, egal was er für eine Anforderung hat, dass er in 2 Wochen seine Teile kriegt, dann kann es passieren, wenn er bei uns nicht in der Betreuung ist, dass wir dem auch absagen und sagen, hey, wir haben gerade für dich keine Kapazitäten frei. Und wenn du Teile brauchst, dann kommen sie in 3 oder 4 oder sogar 5 Wochen.
Genau. Ja. Das habe ich bei dir schon gemerkt. Du bist jemand, du guckst dir das immer ganz genau an. Du sprichst viel, du stellst viele Fragen, um Unklarheiten auch zu klären. Und dann aber auch, weißt du ganz genau, wenn man das Bauteil vielleicht nochmal ein bisschen dreht oder ein paar Sachen minimal verändert, schlussendlich, dann wird es für den Kunden schlussendlich auch günstiger.
Richtig.
Ihr könnt viel besser fertigen und es ist ja auch vergleichbar mit Spritzguss. Die Spritzgussform wird ja nicht einfach nur so dahergerotzt, dass man dort sagt, ja gut, dauert halt ein bisschen länger, aber ist halt so, weil man nichts ändern möchte. Aber man an der Spritzgussform, wenn man sich das Werkzeug ja anguckt, Da wird ja ganz viel noch nachgearbeitet und so weiter, um diese Taktzeit ja auch runterzukriegen. Und da ist es normal. Und im 3D-Druck heißt es ja, das Bauteil haben wir designt, da dürfen wir nichts mehr dran ändern.
Richtig.
Na? Das ist ein bisschen absurd, wenn man das so sieht, aus meiner Sicht.
Genau, wenn man dann nochmal auf die Kartoffelteile, auf die Kartoffelkegel zurückkommen darf. Ich wiederhole das einfach gerne nochmal. Ersatzteile für 21 Euro, wo man von 100 Kegel 30 austauschen musste pro Saison. Bei uns wurden die Kegel für 11 Euro pro Stück eingekauft und keine Ersatzteile nötig.
Ja, das ist ein No-Brainer.
Ja, wenn man sich das einfach mal vorstellt, welchen Vorteil man hat, nur weil man gesagt hat, hey, lass uns da mal 2-3 Monate uns mit dem Thema auseinandersetzen und was das tatsächlich langfristig bringt, da wird jeder mit
offenen großen Augen, Dollarzeichen auf den Augen,
ja,
da durchlaufen.
Das,
ne,
ist absolut wirtschaftlich und produktiv. Und ja, das kann ich nur jedem Einzelnen nahelegen. Ja.
Stimmst du denn der Aussage zu, dass 3D-Druck immer ein Vorteil für das Unternehmen ist, wenn sie es nutzen?
Ja.
Ich habe noch so eine Bedingung, wenn es ordentlich qualifiziert worden ist im Vorfeld, ne, weil es gibt auch Dinge, die sind einfach, die druckt man nicht, das macht keinen Sinn. Man nutzt mal eine andere Technologie, aber ich habe ganz stark jetzt aus den letzten Jahren auch gemerkt, das kannst du sicherlich auch mit Ja beantworten, dass die Teile, die gedruckt werden und die im Vorfeld auch gut qualifiziert worden sind von dem Dienstleister, dass davon ein Riesenvorteil über die nächsten Jahre auch herausgearbeitet worden ist, sei es in Zeit, Geld oder Innovationskraft.
Richtig. Im Bereich 3D-Druck, 3D-Druck ist sehr, sehr stark Herausforderungen, Anwendungen zu lösen. Und wenn man jetzt auch kurz angerissen, das Lean-Management und KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wenn man diese Themen auch nochmal mit aufgreift und einfach auch feststellt, dass die Leute auch im Feld, an den Maschinen ihre Verbesserungen einreichen und denen mal zuhört, was die da für Verbesserungen hat und nicht 3D-Druck einsetzt, den kann man nicht helfen.
Mhm. Der hat was Elementares nicht verstanden, meinst du?
Richtig, der hat was Elementares nicht verstanden. Und dann einfach die Arroganz zu haben, zu sagen, hey, 3D-Druck funktioniert für uns nicht. Dabei ist der Briefkasten voll mit KVP, weil zum einen die Mitarbeiter einfach ihr Soll erledigen, Verbesserungen einzureichen und die anderen einfach Auswertungen ziehen, aber keiner will machen.
Ja, das habe ich auch gemerkt, dass vor allem in dieser Hype-Zeit von Lean, das ist ja auch, das ist ein paar Jahre her, da war doch alles KVP, Lean, Kaizen,
Six Sigma,
genau,
Black Belt,
das war
Yellow Belt.
Das war dieses Buzzword vor Industrie 4.0, ne? In dem Fall. Und da hieß es alles, man muss diese ganzen Produktionsstraßen schlank machen, lean machen und so weiter und so fort. Ich habe das damals in meiner Ausbildung auch mitbekommen. Das war angsteinflößend, dass da jemand kommt und der optimiert alles. Ja. Wenn man aber wirklich sieht, was die vorhatten und was dann umgesetzt worden ist, ist das eine. Und wer dann einen Mitarbeiter hat und man hat herausgefunden oder eine Mitarbeiterin, die was montiert und die tut sich schwer, und man sagt dann, mal gucken, wie man es fertigt im Fräsen. Und man dann nicht auf 3D-Druck geht, dann blockiert man sich in dem Fall komplett selbst. Ne?
Richtig.
Wenn man da ein bisschen abgeschweift sind jetzt. Ne? Kommen wir mal zurück auf die Maschine. Mit welchen Maschinen arbeitest du denn und was hast du denn so automatisiert, was du rausgeben darfst und kannst?
Ne? Ja, gerne. 21 sind wir mit, ich hatte verschiedene Maschinen mir angeschaut und auch verschiedene im Test gehabt. Ich habe Raced-Maschinen mir angeschaut, ich habe Ultimaker gehabt und am Ende auch den Prusa. Und Prusa hat mir besonders gut gefallen, war eine offene Struktur, also kein Gehäuse drum, offenes System. Man konnte damit arbeiten, man konnte es modifizieren, werkeln. Und als Techniker ist das, oder als Ingenieur ist das ja ein Traum, wenn man da etwas kriegt, was man dann schrauben, tunen und verbessern darf, nach seinem persönlichen Wunsch. Und das andere Argument, was ich so toll fand, einfach von Prusa selber, wer selber 600 Maschinen bei sich in der Produktion hat und Teile für sein eigenes Produkt fertigt, das kann dann eigentlich nur funktionieren.
Ja.
Und auch beweist auch, dass die Arbeitspferde in dem Sinne den Namen Prusa tragen. Und und dementsprechend die Bedienung war angenehm, reparieren, preiswert. Und da habe ich mich dann auf die Maschine eingestürzt Und Hardware-Automatisierung kam dann in kürzer Zeit dann dran und dann auch die Software-Automatisierung.
Okay. Du kannst so ein Prusa auseinanderbauen, unter Wasser, 3 Meter tief, mit verbundenen Augen, halbe Lunge, mit Luft,
Ja.
mit verschlossenen Augen, wie so ein Gewehr, kannst du die auseinanderbauen, zusammenbauen, habe ich das Gefühl.
Navy 3D-Printing Seal.
Okay. Du bist nicht Navy Seal, sondern 3D Printing Seal, okay. Ja, von der Statur her, du bist auch gut gebaut, ne? Also von dem her könnte man das schon meinen,
Einige
aber
sagen fett, andere sagen
du
muskulös.
bist halt stämmig, würde man jetzt bei uns sagen. Nee, aber das habe ich bei dir schon wahrgenommen, dass du genau weißt, welche Sachen musst du reparieren, wie gehst du vor, und du hast auch vorhin gesagt, du hast echt ein tolles Team, die da dahinter stehen und genau wissen, wann so ein kleines Maschinchen auch aussteigen kann und was man als nächstes tun muss.
Richtig, in der Automatisierung ist Wiederholbarkeit King. Und wenn die Leute im Feld sehen, die Maschine muss raus, die muss auf der Bühne, dann sehen die das, die lassen nicht laufen und das Bewusstsein für die Maschinen ist auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter da. Und wer einfach nur laufen lässt, der hat dann große, große Schwierigkeiten, mit dieser Technologie zu arbeiten. Grenzen kennt der Maschinenbediener, Grenzen kennt derjenige, der die Technologie anwendet. Und wenn der Kunde sagt, ja, FDM funktioniert für mich nicht, diese Aussage, die sollte man lieber demjenigen überlassen, der sich die Anwendung anschaut, sie qualifiziert, weil wenn jemand damit nicht arbeitet, der weiß das doch auch gar nicht.
Ja. Allein schon ein kurzes Gespräch dazwischen zu schieben, zwischen der Anfrage und
Genau.
dem Angebot, was nicht länger wie manchmal 20 Minuten dauert, entscheidet darüber, kriegt man ein ordentliches Ergebnis und funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja, in dem Fall. Ja. Wo hat denn FDM so seine Grenzen in der Serie aus deiner Sicht?
FDM muss halt kritisch betrachtet werden. Ja? Wenn man mehr Teile produziert, als die tatsächlich von den Mitarbeitern nachgearbeitet werden, ist schwierig. FDM ist verhältnismäßig eine langsame Technologie, die Bauteile fertigt. Wir haben ja erwähnt, dass ein Teil durchschnittlich 6,5 Stunden benötigt. Und wenn man mit einem schmalen Kurs arbeitet, muss es auch sofort funktionieren, weil man kann es sich nicht leisten, dass Drucker 2, 3 Mal das gleiche Bauteil erneut drucken müssen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Das heißt, es setzt sehr viel Know-how voraus von demjenigen, der mit den Maschinen umgeht. Nicht nur auf Softwareseite, um die Bauteile auszurichten, auch Hardwareseite, dass man da früh erkennt, welche Maschinen dann aussteigen könnten und welche Maschinen aufgehört haben, gute Qualität zu drucken, weil das ist optisch manchmal gar nicht zu bewerten. Genau. Und auch die Herangehensweise, wie man mit den Anfragen umgeht, das ist auch sehr, sehr entscheidend.
Wer sollte sich denn bei dir melden, wenn er FDM und Serie kombinieren will, und warum kommen denn Unternehmen zu dir?
Diejenigen, die ein paar mehr Teile brauchen, die 5.000 Teile sind alle sehr herzlich willkommen. Und die schnell Teile brauchen, die ein offenes Gespräch suchen, die auch mit einem Nein klarkommen dürfen und die machen wollen. Ja, ich bin leider keiner, der jemanden schmeicheln will. Ich habe das auch nicht vor. Ich bin durch und durch ein wirtschaftlicher Typ. Und wenn wir dann sehen, dass etwas nicht funktioniert, dann sagen wir, nein, das funktioniert nicht. Das müssen wir so und so aufrollen. Und wer meinen Empfehlungen nicht nachkommen kann und nicht will, dann und das am Ende besser weiß, dann ist das in Ordnung. Dann darf er das beweisen. Und wenn es nicht funktioniert, ist er trotzdem herzlich willkommen, dann weiterhin mit mir nochmal die Aufgabe nochmal neu anzugehen.
Aber ich merke schon, dass die Kunden, die du jetzt hast, die immer wieder bestellen, schon großes Vertrauen in dich haben.
Ja.
Und du auch im Call mit den Leuten auch sagst, in dem Gespräch, hey, es funktioniert so nicht, müssen wir anders machen, weil du das Ergebnis siehst, anstatt nur den Auftrag jetzt
Genau.
in der Hinsicht. Weil du willst ja, dass die Teile auch drin bleiben in der Anlage, oder der Kunde nicht nochmal sagt, also von den 5.000 müssen wir 4000 nochmal neu machen, weil es nicht geklappt hat, sondern du hast eine Verantwortung auch stark dahinter.
Richtig. Ich werde jetzt keine großartigen Kundennamen nennen, weil es auch irgendwo vertraulich ist. Aber was ich sagen kann, ist, unsere Teile sind FDM gedruckt und die werden in Solarreinigungsrobotern angewandt. Unsere Teile werden in großen Maschinen angewandt, wo wir definitiv Explosionsschutz haben, wo Staub bewegt wird, weil wir ESD-Bauteile, die stromleitend leiten können, verwenden. Mhm. Unsere Teile werden in großen Anlagen als Lüftungskanäle und Schächte verwendet. Es ist so breite Anwendungen. Man muss sich trauen und am Ende des Tages auch wieder um den Kartoffelkegel nochmal hervorzubringen, weil das ja auch irgendwo ein sehr, sehr gutes Bild ist. Er hatte tatsächlich Angst gehabt, mit uns diesen Weg zu gehen. Aber ich habe ihm einfach nur versichert, wenn wir diese Teile machen, werde ich dich damit nicht allein lassen. Und wir werden so lange an diesem Thema arbeiten, bis es einfach tadellos funktioniert. Es hat in dem Fall 3 Monate gedauert. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es halt doch noch länger. Aber am Ende funktioniert FDM in dem Bereich, in dem man das einsetzen wollte.
Ja, ja. Jetzt hast du einige Erfahrungen gemacht damit. Und wenn ich jetzt so an die letzte Frage so komme, welches Mindset braucht man denn, dass FDM-Serienfertigung bei einem funktioniert? So als letzten Gedanke. Was ist das für ein Mindset-Baustein, den man einfach braucht, um das hinzukriegen? Wenn man den Drucker und alles andere schon hat, weil man kann das beste Werkzeug ja haben, wenn man nicht genau weiß, wie man es einsetzt oder einem das Wissen und die Umsetzungskraft fehlt, macht man es nicht.
Ja. Das ist jetzt keine generelle Antwort. Das ist jetzt etwas, wovon ich selbst überzeugt bin. Wir haben einen kulturgetriebenen Ansatz. Wenn ich jetzt einfach unsere Unternehmensfirmierung betrachte, Evoke. Evoke bedeutet etwas hervorbringen, erschaffen, herausziehen. Und hin und wieder, wenn man meine Posts anschaut, dann steht da unten meistens Evoke a Smile. Das heißt auch irgendwo ein Lächeln hervorbringen. Und wir verkaufen, dass FDM funktioniert, auch für dich. Mhm. Na, und wenn man das will und dann auch versteht, warum wir mit FDM und mit dieser 3D-Drucktechnologie arbeitet und auch dann am Ende, wenn man seinen Transporter voll Teile kriegt.
Du meinst den 40-Tonner, der vor der Halle nicht mehr wenden kann?
Und man einfach ein Lächeln kriegt, dass es wirklich funktioniert, weil das ist die Emotion, die ich damals hatte im Januar 21, dass das funktioniert. Und das trage ich mit nach draußen. Und jeder, der das auch erleben will, ist herzlich eingeladen, mit mir diesen Weg zu gehen. Mhm. Und da gibt es 3 Pakete, die wir da irgendwie auch anbieten. Und
Ja, du hast ja immer eine Kombination aus Fertigen von Teilen, den Expertencheck, der doch dazukommt, damit du im Vorfeld auch ganz genau sagen kannst, du hast alles aus dem Bauteil herausgeholt, um es mit dieser Technologie 3D-Druck auch perfekt zu fertigen. Ne?
Richtig.
Da merke ich, du bist so jemand, wenn du sagst, du das Ding ist zu 99,8% fertig, denkst du dir einfach, scheiße, wo sind die letzten 0,2%? die dann aber auch wiederum am Ende des Tages einige Stunden ausmachen und du ganz stark diesen Willen hast, das erkenne ich ja auch ganz stark bei uns in der Beratung ja auch, so ganz stark den Willen hast, so dieses letzte kleine Fitzelchen auf Schwäbisch gesagt noch rauszuholen, Schwäbisch wäre dann am Muckesäckerle, nur rauszuholen, um dieses bessere Ergebnis hinzubekommen.
Ja. Ja, wir haben ja hin und wieder telefonieren miteinander und dann sage ich ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch so 1%. Da fehlt noch so eine richtig Kleinigkeit, da wird es richtig gut. Ne? Das treibt halt auch an, ne? Man immer besser wird auch.
Ja, absolut. Und jetzt dann ist es eher so ein Ansatz vom Mindset her, sich immer zu fragen, wie geht's doch und was muss ich denn verändern, damit es dann funktioniert, anstatt Gründe zu suchen, warum es nicht geht, wenn ich das merke. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn du die Kisten, sprechen wir jetzt mal von Kisten, deinen Kunden übergibst, dann haben die schon ein Lächeln drauf. Weil die vielleicht auch gar nicht gedacht haben, dass es so gut funktioniert. Na?
Das stimmt und auch, dass die Teile recht schnell kommen in dieser Anzahl. Meistens, wenn man weiß, dass ein Teil 6,5 Stunden braucht und man hat sagen wir, im Technikum 2, 3 Maschinen stehen und die sagen sich, boah, jetzt müssen wir 50 Teile drucken, dafür brauchen wir 3 Wochen, weil die einmal anstellen, bevor sie zur Arbeit gehen und dann im Nachmittag vergessen, das Ding dann nochmal anzustellen und dann steht das einfach gefühlt 18 Stunden, das Ding und das volle Potenzial, selbst von den 2, 3 Maschinen nicht ausgeschöpft wird. Und dann sagen viele, nee, 3D-Druck, FDM kann gar nicht viele und schnelle Teile fertigen. Aber dann, wenn man dann bei mir bestellt und dann einfach sagt, hier, diese 250 Teile, klappt das überhaupt? Ja, klappt. Und dann sind die Teile nach 5 Tagen fertig.
Da denkst du dir eher, was willst du denn? Natürlich funktioniert das.
Klar.
Ja. Aber was mir noch auffällt ist, natürlich haben viele Unternehmen so einen Prusa oder zwei Prusa oder ein Bambulab oder was auch immer. Und natürlich werden die es nicht schaffen, 500 Teile auf diesen zwei Druckern in kürzester Zeit hinzukriegen, weil man muss ja diszipliniert sein. Man muss ja hingehen und muss die Maschine nochmal neu starten, bevor es in Feierabend geht. Dann haben die meisten ja auch schon wieder Angst, wenn sie morgens ins Büro gehen, dass da Nudelsalat im Drucker drin ist. Also warum den Aufwand selber machen, wenn du deine Drucker dafür gut verwenden kannst? Na, also ich sage mal so, viele haben die Motivation, mit FDM in die Serie zu starten, aber es scheitert nicht an der Motivation, es scheitert an Disziplin.
Richtig. Und da gibt es ja auch irgendwo ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber es gibt so einen Ausdruck, Cool Man don't look at fire. Das heißt, man hat ja diese Filmszene, wo die Leute dann zur Kamera entgegenkommen und dann hinter denen explodiert alles. Ne? So richtig geile Superhelden. Und ich sage immer, Cool Man don't look at first layer. Manche Maschinen werden vom Smartphone aus gestartet, die Aufträge platziert und da hinten passiert schon alles in Ordnung.
Was aber echt cool ist, wir haben letztens telefoniert und habe ich mir gedacht, so, was piepst denn da im Hintergrund die ganze Zeit? Mach doch das Piepsen aus. Dann sagst du, ach, da hat eine Maschine gerade kein Material. Und andererseits, du gehst ja gar nicht her und guckst, ob der erste Layer passt, sondern du weißt, dass der passt, weil du es eingestellt hast und
Richtig.
weil du dem vertraust. Und du schiebst es vom PC aus los und sagst, let's go,
Let's
in dem
go.
Fall. Na?
Ja.
Und wenn du dann mal dein Büro verlassen würdest, denkst du dir, ah, das sind ja schon zwei Teile rausgekommen, so in der Richtung. Ja. Jetzt komme ich zu den zwei letzten, eher persönlichen, abschließenden Fragen noch. Beende doch mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
Die schönste Herausforderung in meinem Leben.
Okay. Was war so das tollste Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du je in der Hand hattest?
3D gedruckte Pferdehufe.
Echt?
Ja.
Stark. Okay. Ich habe gemeint, dass du sagst, eine Kisten voll Bauteile, egal welches es sind. Aber das ist wahrscheinlich auch ein tolles Projekt, was du damals hattest, oder?
Ja, richtig. Also es sind einfach nur auch zu zeigen, wie flexibel 3D-Druck angewandt werden kann und dass Sportpferde, 3D gedruckte Pferdehufe darunter geklebt bekommen können und das dann auch funktioniert und das dann auch rehabilitierend für die Pferde ist, dass das gesund ist und all die Vorteile, die das mitbringt, fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, wer sich das mal näher anschauen will, das ist auch keine Werbung, einfach nur zu beweisen, dass das wirklich so ist und das einfach nicht nur Gerede ist. Die Firma Goodsmith macht das und schaut euch das an, dann seht ihr, was wirklich los ist. Ne? Und wer 3D-Druck noch nicht einsetzt, der verpasst was,
Ja,
ja.
hätte das Henry Ford gewusst, hätten wir jetzt keine Autos.
Ach, das.
Wie auch immer. Also, angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer von dir oder vom Podcast jetzt wollen jetzt mehr Infos haben oder haben ein konkretes Problem oder sagen, Mensch, wir haben uns da noch nicht richtig rangetraut, aber die wollen mal mit dir sprechen. Wie schaffen sie am besten Kontakt zu dir über LinkedIn oder?
Genau, also gerne über LinkedIn frei kontaktieren, vernetzen, Anfrage stellen. Wir können uns auch locker ins Gespräch kommen und wenn das dann ernst wird, dann kann man einen Termin vereinbaren, aber auch Mail ist möglich, ne? Also
Ja.
ich bin da bereit, auch meine Nummer und meine E-Mail-Adresse zu teilen, wenn man das ernst meint,
Ja.
richtig.
Wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, dein LinkedIn in die Shownotes packen. Du berichtest auch, du machst regelmäßig Postings auf LinkedIn rund um das Thema Serienfertigung. Manche sind ein bisschen triggernd, wie den du hier gemacht hast. Manche sind so ein Stück weit, was du so alles erlebst. Also, das ist auch ganz cool, dem Eduard hier online auf LinkedIn zu folgen. In diesem Sinne, Eduard, es war ein traumhaftes Gespräch, um auch den Beweis zu bringen, dass das Ganze funktioniert, damit man damit Geld verdienen kann, damit es glückliche Kunden gibt und du auch echt vor mir sitzt. Und du bist zwar eine Maschine, aber du bist keine KI, ne?
Ja, ich hatte mal dann damals einen Spruch gegeben, ich bin keine Maschine, ich bin eine Naturgewalt, Maschinen gehen kaputt. Aber dann, ja, dann brach das Gelächter aus, aber im Endeffekt, das ist halt, man muss machen, man muss die Dinge anpacken und man muss was fertig kriegen.
Ja. Danke für deine Zeit, Eduard. Und an alle, die jetzt fleißig bis hierher zugehört haben, viel Freude und bis zur nächsten Podcast-Folge.
Jo, bis dann.